Ich habe meiner Predigt einen Titel gegeben, biblische Zahlenkunde. Zahlen spielen in der Bibel eine große Rolle. Ich denke, ihr könnt da mir auch ein bisschen helfen. Die zwei, wo finden wir die in der Bibel? Die zwei.
2. Mose 20, Vers 2.
Das ist schön. Und was steht da? Okay.
Keine Götter neben
dir. Ja. Aber direkt auch, sag mal, wo inhaltlich die zwei auch drin steht? Altes und Neues Testament. Himmel und Erde, die er geschaffen hat. Mann und Frau. Jesus und Gemeinde.
Licht und Dunkelheit.
Eine andere Zahl, die 7. Zwei Männer zusammen hat er immer weggeschickt. Das ist auch richtig. Eine ganz wichtige Stelle. 7. Ja.
Bethlehem, sie liegt 777 Meter hoch und da ist Jesus geboren.
Mhm. Was da war noch? Ja? Das hatte ich nicht gehört. Fällt euch noch bei 7 was ein? Ganz vorne in der Bibel.
Die Woche.
Ja, und vorne in der Bibel, 7 Tage, die Schöpfung, ja. Also 6 Tage plus 1 Tag Ruhe. 7 Tage. Und eben ganz hinten in der Bibel? Das Buch mit 7?
7.
Ja, gut. 10. Müsst euch gleich was einfallen, sofort. 10 Gebote auch, ja.
Der vollkommene Schatz an der Kette da, wo die Frau da eine Münze verloren hat.
Aha.
Ist das nicht 10 Münzen?
Kann sein, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber gut. 12.
Jünger.
12 Jünger.
Apostel, ja.
Ja, und davor, im Alten Testament? Ja, und das waren die 12 Stämme von Israel. Richtig. 40 habe ich noch. Ja.
Jesus 40 Tage.
Ja, und die Israel 40 Jahre. Oh, wisst ihr was? Mose war auch 40 Tage auf dem Berg Sinai. Und 40 Tage war auch noch die Flut bei Noah. Also Zahlen, die immer wieder doch vorkommen. Man kann mit Zahlen so viel machen, ja. Was kann man mit Zahlen machen? Man kann zählen. Zählen kann man sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel sind wir hier heute? 62 Erwachsene und 7 Kinder. Im 4. Buch Mose, Kapitel 1, kann man nachlesen, im 4. Buch Mose, da steht auch viel von Zählen. Ein Jahr und ein Monat, da hat man das auch die Zeit schon gezählt, waren seit dem Aufbruch der Israeliten aus Ägypten vergangen. Noch immer war das Volk in der Wüste Sinai. Da sagte der Herr am ersten Tag des 2. Monats im heiligen Zelt zu Mose: Zähle mit Aaron zusammen die ganze Gemeinde Israel. Erfasst in Listen alle wehrfähigen Männer ab 20 Jahren, geordnet nach Sippen und Familien. Aus jedem Stamm bestimme ich einen Sippenältesten, damit sie euch dabei helfen. Und was kam dabei raus? Stamm Ruben 46.500, Simeon 59.300, Gad 45.650 und dann Judah, Issachar, die ganzen 12 Stämme. Die Gesamtzahl war 603.550. Die Gesamtzahl der, hatten wir mitbekommen, wehrfähigen Männer. Dazu kamen jetzt also noch die Frauen, also nochmal, sagen wir mal, nochmal das Gleiche dazu. Dann kamen dazu Kinder, dann kamen dazu Alte und dann kam dazu noch der Stamm der Leviten, die keinen Wehrdienst hier leisteten, sondern die Tempeldienst hatten, sodass wir doch sehr schnell irgendwo bei der Zahl von 2 Millionen sind, die da in der Wüste unterwegs waren. Und wie wichtig ist da doch zu wissen, mit wie viel man da rechnen muss. Müsst ihr euch vorstellen, was das für ein logistisches Problem ist. Die mussten ernährt werden. Die mussten, wenn die losmarschierten, da musste eine Reihenfolge eingehalten werden. Wer braucht zuerst auf? Die Ersten waren schon fast am nächsten Ziel, wo die Letzten erst aufbrachen oder so. Das war eine Riesenmasse, die da marschiert ist. Und auch wenn sie sich lagerten, wo lagert sich wer? Also ohne Zählen, ohne Mathematik wäre da gar nichts gegangen. Rechnen ist wichtig, das baut ja auf den Zählen auf. Die Zuteilung der Lebensmittel musste berechnet werden. Ja, wie viel aß einer, was brauchte man trinken und solche Sachen. Auch in der Gemeinde. Ja, wenn wir zum Beispiel ein Fest feiern, ja, so die Arbeitsaufgaben, wer macht was und wer bringt wie viel Essen mit und alles auch wichtig, rechnen ist wichtig. Und dass das Gott auch wichtig war, dass man mit den Zahlen ordentlich umging, habe ich bloß mal ein Beispiel aus dem Handel. Sprüche 20, Vers 23, da steht, der Herr hasst zweierlei Gewicht und falsche Waage heißt er nicht gut. Da gab es doch so Schlitzohren, die haben, wenn sie was eingekauft haben, das Gewicht leichter gemacht, damit sie weniger bezahlen mussten. So ein Gewicht, ein Gegengewicht kennt ihr noch, ja. Und wenn sie verkauft haben, dann haben sie es schwerer gemacht, damit sie weniger verkauft haben, um mehr Geld zu bekommen. Das hasste Gott. Solche Schlitzohren mag er nicht. Er wollte, dass korrekt mit seinen Zahlen umgegangen wird. Zahlen sind wichtig. Ich habe es noch in der Tasche. Mal sehen, ob die nächste Folie jetzt kommt. Ich mache, wenn sie kommt. Ja, ich habe eine Definition von Mathematik. Mal hier stehen, von einem Bastian Ruprecht. Mathematik ist eine Wissenschaft, welche sich auf der einen Seite mit Zahlen und Rechnen mit selbigen, auf der anderen Seite mit Figuren und Körpern beschäftigt, welche wiederum mit Zahlen und Formeln beschrieben werden können. Damit lässt sich die Alltagswelt in nahezu allen Bereichen mathematisch erfassen, insbesondere in Naturwissenschaft und Technik. Hierbei bedient sie sich klarer Axiome, Definitionen und Sätze, mit deren Hilfe sie sich eine Vielzahl von Rechenarten, zur Beschreibung unterschiedlichster Phänomene mittels Logik erschließen lassen. Hierbei bedarf es widerspruchsfreier und eindeutiger Beweise, welche im Gegensatz zu anderen Wissenschaften eindeutig sind. Somit ist Mathematik eine der exaktesten Naturwissenschaften. Paar Worte bloß nochmal daraus, die habe ich auch schwarz gemacht. Mathematik ist eine Wissenschaft. Axiome spielen eine große Rolle, sage ich gleich nochmal was zu. Unsere Logik wird da angesprochen. Logisch muss alles nachvollziehbar sein. Es muss widerspruchsfrei und eindeutig sein. Und darum ist sie eine der exaktesten Naturwissenschaften, die es überhaupt gibt. Axiome, das sind Grundannahmen. Annahmen, von deren Gültigkeit man ausgeht und die deshalb auch nicht bewiesen werden müssen. Axiome sollen zu keinem Widerspruch führen. Noch einmal etwas. Es gab einen italienischen Mathematiker, Giuseppe Peano, der von 1858 bis 1932 lebte. Und der hat im Jahre 1891 so ein Axiomsystem für die natürlichen Zahlen, also für die Grundbausteine der Mathematik, entwickelt. Vielleicht kann ich euch das mal so ein bisschen vorführen. Wenn ihr mich jetzt nicht mitzählt, ich bin mal so außen vor, wie viele Gemeindemitglieder stehen hier vorne? Null. Das ist so die erste natürliche Zahl, Axiom Nummer 1. Was steht dann? Jede Zahl hat genau einen Nachfolger. Es kommt, wenn jetzt einer, kannst du mal kommen, Lilly? Ja, komm mal hier bitte mit vor, einfach mal so, ja. Null, und der Nachfolger von Null ist dann? 1, so sagt er. Und wenn Hella noch kommt, der Nachfolger von 1 ist 2. Einfach, ja. Aber das wird nicht bewiesen. Das ist ein Axiom, das einfach so festgelegt. Darauf beruht die ganze Mathematik der natürlichen Zahlen. So, was sagt er jetzt? 0 ist kein Nachfolger. Der Nachfolger von hier wäre 3, ja. Also 0 kann kein Nachfolger einer Zahl sein. Ist nicht 0. 0 ist nur hier. Doch, das ist eine 10. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. 10 ist eine andere Zahl als 0. Noch was interessant. Was ist das vierte, sagt dann? Jede Zahl hat höchstens, was? Jede Zahl ist Nachfolger höchstens einer Zahl. Die 2 ist Nachfolger von 1 und kann nicht Nachfolger von 0 und kann nicht Nachfolger von 3 oder 4. Das ist eigentlich alles schon. Das vierte ist so ein Beweismittel, vollständige Induktion. Damit wird dann alles beweist. Aber da möchte ich euch jetzt mal nicht belasten. Das ist dann noch. Aber ganz einfach, ja. Axiome. Dankeschön, ihr beiden. Axiome ist, ist etwas, worauf die Mathematik beruht, was einfach angenommen wird, nicht bewiesen werden muss. In der Philosophie ist das auch so etwas. Ja? Da wird ein Axiom angesetzt, Materie ist ursprünglich oder Gott ist ursprünglich. Wird nicht bewiesen, wird einfach angenommen, darauf wird was logisch aufgebaut. Oder die Welt ist erkennbar, die Welt ist nicht erkennbar. Aber in der Mathematik ist das hier das Axiomsystem von dem Peano, was für die natürlichen Zahlen gilt. Es bildet sozusagen die einfachste Grundlage unserer ganzen Mathematik. Nahezu alle Bereiche der Alltagswelt, unserer Alltagswelt, werden darauf abgebildet. Mathematik bildet die Grundlage für die Finanzpolitik eines Landes und einer Familie, bei Singles auch von einer Person. Ohne Mathematik würde kein Zug fahren, kein Haus gebaut werden können und kein Satellit die Erde umkreisen. Was zur Folge hätte, dass es auch kein Navi gäbe. Ja? Der Wochenmarkt auf dem breiten Weg, den gäbe es nicht. Und es gibt keinen Supermarkt und keinen Tante-Emma-Laden. So war meine Denke. Alles wollte ich verstehen. Alles, was war, musste logisch erklärbar sein, sonst war es nicht. Und über so manche Bibelstelle habe ich mich wirklich geärgert. Zum Beispiel über diese im 1. Korinther 1 von Vers 17b bis 25. Ich lese mal vor. Die gute Nachricht, schreibt Paulus an die Korinther, die gute Nachricht darf ich aber nicht mit Worten tiefsinniger Weisheit verkünden. Denn sonst verliert der Tod, den Christus am Kreuz gestorben ist, seinen ganzen Sinn. Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner dieser Welt? Was für diese Welt als größter Tiefsinn gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Die Juden fordern von Gott sichtbare Machterweise. Die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen wahrer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Gott erscheint töricht und ist doch weiser als alle Menschenweisheit. Gott erscheint schwach und ist doch stärker als Menschenkraft. Soweit Paulus an die Korinther. Und dann gab es da noch dieses Lied von Gerhard Terstegen. Der hat es zwar schon 1729 geschrieben, aber wir haben es hier früher oft gesungen. Die erste Strophe geht so: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Eigentlich ein toller Text. Es hatte zum Glück 8 Strophen, sodass wir oft nur die ersten 4 und die 8. gesungen haben. In der 7. heißt es nämlich: Mache mich einfältig, innig abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Alles wollte ich sein, aber nicht einfältig. Man wurde ja schon belächelt, wenn man sich als Christ outete. Aber wenn schon Christ, dann wollte ich einer sein, der mit beiden Füßen auf der Erde stand, dem man ansah, dass er logisch denken und handeln konnte. Was ich auf gar keinen Fall sein wollte, war einfältig. Und auch heute noch bin ich froh, dass der Herr mich dazu begabt hat, viele Zusammenhänge logisch zu begreifen. Doch schauen wir uns in der Alltagswelt mal um. Gibt es da nicht Bereiche, die sich nicht mit uns und der bekannten Mathematik beschreiben lassen? Gilt überall, 1 gleich 1 und 1 plus 1 gleich 2? Und wenn nicht, gibt es da nicht eine höhere, eine göttliche Mathematik, die wir mit unserer Logik nicht begreifen? Schauen wir uns mal einige Bereiche unserer Alltagswelt an. Zuerst mal das Leben. Wann sagen wir, dass etwas lebt, dass eine Blume lebt, dass ein Tier lebt oder ein Mensch? Es gibt zwei Kriterien. In der Wissenschaft heißt das wieder die einfache und die erweiterte Reproduktion. Also das Vermögen zu wachsen und sich fortzupflanzen. Die vielleicht einfachste und doch hochkomplizierteste Eigenschaft ist die Fähigkeit, aus einer Zelle zwei entstehen zu lassen. Die Fähigkeit der Zellteilung. Da gibt es eine Zelle. Und nach einer gewissen Zeit teilt sich der Zellkern, dann geht eine Membrane da und es entstehen zwei exakt gleiche Zellen. Eins gleich zwei. Aus eins wird zwei. Ohne diese Fähigkeit gäbe es dich heute nicht. Bei jedem von euch, egal wie groß und klein er ist, stand am Anfang eine einzelne Zelle, die sich geteilt hat. Ein anderes Beispiel, die Erschaffung der Frau im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 21 und 22. Da versetzte Gott, der Herr, dem Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Also auch aus 1 wurde 2, 1 gleich 2. Es ist übrigens auch eine Bibelstelle, über die man sich in meinem Umfeld oft lustig gemacht hat. Im 19. Jahrhundert hat man bei der Erforschung des Zellkerns die Chromosomen entdeckt. Chromosomen sind Bestandteile von Zellen, auf denen Erbinformationen gespeichert sind. Sie bestehen aus aufgewickelter DNA, Desoxyribonukleinazid heißt das. Und wir finden sich im Zellkern jeder menschlichen Zelle. Interessant eine Zahl. Ein erwachsener Mensch besteht aus 100 Billionen einzelner Zellen. 100 Billionen. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. 1 mit 14 Nullen. Und jede dieser Zellen, sie sind durchschnittlich das Millimeter und dies ein Viertelstel Millimeter, also nur unter dem Mikroskop zu sehen von diesen Zellen und eine interessante Größe. Wenn man diese winzig kleinen, ein Viertelstel Millimeter großen Zellen, nämlich diese 100 Billionen, aneinander legen würde, wären das 2,5 Millionen Kilometer oder anders 60 Mal um die Erde. So viele Zellen haben wir, jeder einzelne Erwachsene von uns. Beeindruckend, ja? Mathematik, oh, das war schon wieder Logik, ja? Bei Menschen wird das Geschlecht von den Chromosomen bestimmt. Bei Menschen sind die Chromosomenpaare 1 bis 22 geschlechtsunabhängig. Und das 23. Chromosomenpaar, das was da rechts abgebildet ist, das ist für die Geschlechtsbestimmung zuständig. Bei Menschen gibt es zwei verschiedene Geschlechtschromosomen, das X- und das Y-Chromosom. Frauen haben an der 23. Stelle zwei X-Chromosomen, Männer dagegen ein X- und ein Y-Chromosom. Wie oft wurde ich verlacht, dass ich an einen Gott glaube, der aus der Rippe eines Mannes seine Frau geschnitzt hat. Und ich bin beeindruckt, wie vor mehreren tausend Jahren der Unterschied zwischen Mann und Frau als fehlende Rippe beschrieben wurde. Wie hätte man das, was heute offensichtlich ist, damals besser beschreiben können? Ein anderes Beispiel. Befruchtung. Hier verschmelzen zwei sehr unterschiedliche Zellen zu einer Zelle. Hier gilt also was anderes, nicht 1 gleich 2, sondern 1 plus 1 gleich 1. Die Existenz aller Menschen beruht auf dieser Rechnung. Sie mag uns falsch erscheinen, aber wenn sie nicht funktionieren würde, gäbe es dich nicht. Ein anderes Beispiel, Mann und Frau. Im Epheser 5, Vers 31 steht, ihr kennt das Wort, das ist nämlich ein Zitat auch aus dem ersten Buch, aus dem zweiten Buch Mose, Quatsch, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, wird aber im Epheser zitiert. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben, und die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Eins plus eins gleich eins. So hat sich Gott das gedacht. In der Realität sieht das oft anders aus. Wenn sich schon zwei Menschen finden, um verbindlich miteinander zu leben, dann sieht die Gleichung oft anders aus, nämlich 1 plus 1 gleich 2. Mann und Frau kommen zusammen, aber sie achten unbedingt darauf, dass jeder zu seinem Recht kommt. Solange das klappt, der Partner erlaubt, dass ich mich selbst verwirkliche, solange ist alles gut. Wenn nicht, ist die Krise da. Und wenn aus der Krise ein Krieg wird, trennt man sich eben, dann heißt es eben 2 minus 1 gleich 1. Gott bietet in den darauffolgenden Versen ein Rezept für gesunde Ehen an. Mann, liebe deine Frau, Frau, achte deinen Mann. Das klingt banal und ist ziemlich kurz gehalten. Beide Aufforderungen drücken aber Grundprinzipien für eine gelingende Ehe aus. Die Frau ist aufgefordert, dem Mann zu achten. Damit wird der Aspekt der Anerkennung betont. Grundsätzlich und auch im konkreten Fall. Tatsächlich kann die Frau ihrem Mann in mancher Hinsicht überlegen sein. Manchmal erfasst sie die Situation schneller und trifft vielleicht rascher eine Entscheidung. So könnte die Frau dazu verleitet werden, den Mann gering zu achten. Hier ist sie also aufgefordert, mit dem Mann geduldig zu sein und ihn um seiner selbst willen zu lieben und zu respektieren. Der Mann ist aufgefordert, seine Frau zu lieben. Ihm fehlen manchmal die sozialen und emotionalen Fähigkeiten, mit denen die Frau ausgestattet ist. Er muss lernen zu lieben, das heißt, wahrnehmen, was seine Frau braucht und sich wünscht. Lieben ist ein Verb, ein Tu-Wort. Deshalb muss der Mann lernen, seine Liebe in Taten und Worten auszudrücken. Die Männer also sind gefordert, sich Gedanken zu machen, wie sie ganz praktisch ihrer Frau Liebe zeigen können. Das Prinzip Gottes für eine gelingende Ehe ist 1 plus 1 gleich 1. Der folgende Vers. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. So schreibt Paulus an die Epheser. Auch hier erfahren wir, wie Gott es sich wünscht, 1 plus 1 gleich 1. Doch schauen wir uns einmal unsere Gemeinde an. Da sind Leute, die durch die Taufe verbindlich ihre Zugehörigkeit erklärt haben. Da sind Leute, die lieber unverbindlich bleiben. Da sind Leute, die mehr reich sind und andere, die mehr arm sind. Da sind Jüngere und viele Alte. Da sind Männer und Frauen und Kinder. Da sind Deutsche und Iraner und Afghanen. Und alle haben ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen von der Zukunft und auch Vorstellungen, wie Gemeinde sein sollte. Dass diese alle eins werden und das dauerhaft, ist so gut wie unmöglich. Das kann nur funktionieren, wenn die andere eins, nämlich Jesus, mit ins Spiel kommt. Und zwar Jesus als Haupt der Gemeinde. Wenn Gemeinde in allem, was sie tut, und dazu gehört auch in allem, was sie redet, sich an Jesus orientiert, dann passiert genau das, was Gott sich so sehr wünscht, nämlich dass auch hier 1 plus 1 gleich 1 ist. Zum Schluss noch zwei Beispiele aus der höheren Mathematik. Die eine steht im Thessalonicher 5, Vers 23. Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Geist, Seele und Leib, aus das besteht der Mensch. 1 + 1 + 1 = 1. Ich habe eine schöne Grafik im Internet gefunden. Der Mensch. Leib kennen wir alles, das ist das Äußere, was uns mit dem wir leben. Denn Seele wird definiert als Wille, Verstand, Gefühl und Geist als Gewissen, Gotteserkenntnis und Anbetung. Im 1. Mose 1, Vers 27, da steht, dass Gott den Menschen nach seinem Bild, nach Gottes Ebenbild erschaffen hat. Und darum finden wir dieses 1 + 1 + 1 = 1 auch in der Trinität, in der Dreieinigkeit, Gott Vater, Sohn, Gott Heiliger Geist. Das Wort versucht scheinbar Unmögliches auszudrücken, nämlich dass Gott gleichzeitig drei und einer ist. Um das zu verstehen, hilft es, sich vor Augen zu führen, wie Menschen Gott in der Geschichte erfahren haben. Als Schöpfer, der seine Welt und die Menschen liebt wie ein Vater seine Kinder. Als ein Gott, der in Jesus Christus seinem Sohn selbst Mensch geworden ist und das menschliche Leben geteilt hat. Und schließlich als Gott, der im Heiligen Geist bei den Menschen immer noch gegenwärtig und lebendig ist. Zum Schluss möchte ich noch einmal zusammenfassen. Es ist ein großes Geschenk, dass vieles in der Welt durch uns erkennbar ist. Nur dadurch ist es uns möglich, die Schöpfung in ihren Zusammenhängen zu begreifen und sie zu gestalten. Doch wir sollten anerkennen, dass es darüber eine Zahlenkunde gibt, eine biblische Zahlenkunde. Ohne sie wäre das Leben nicht denkbar. Ohne sie knirscht es in den Beziehungen der Menschen untereinander und in der Beziehung der Menschen zu Gott. Als ich mich in Vorbereitung auf diese Predigt mit biblischer Zahlenkunde beschäftigt habe, da kam mir ein anderes, schon älteres Lied in den Sinn. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Amen.